Technische Vernehmungsspezialisten unter R. dem G. Tyne, Chef der unspezifizierten Dienste, machen das wirklich? Bringen eine transportable, wattstarke Lampe mit, stöpseln sie ein und drehen sie so, dass das Licht dem Subjekt der Vernehmung, dem Homburg und Schatten spendende Augenbrauen auf höfliche, aber unmissverständliche Anweisung hin entfernt worden sind, direkt ins Gesicht scheint. Und das war es. Das grelle Licht auf ihrem voll beleuchteten, postmarxistischen Gesicht. Mehr noch als das harte, film-noir-kundige Kreuzverhör von Artine Jr. und dem anderen technischen Vernehmungsspezialisten, was Molly Notkin, dem MIT, bis auf die Dissertation fertige Dr. Phil, frisch dem Hochgeschwindigkeitszug aus NNYC entstiegen und im Sidney Peterson Regisseurstuhl inmitten fallengelassener Gepäckstücke im abgedunkelten Wohnzimmer ihrer per Dietrich aufgebrochenen Genossenschaftswohnung sitzend, veranlasste, die Karten aufzudecken. Damit herauszurücken, Käse zu
fressen, wie ein Kanarienvogel zu singen und alles zu erzählen.
Anmerkung 326. Klammer auf und mehr als das, Klammer zu.
Was sie zu wissen glaubte. Molly Notkin erzählt den Agenten vom USBUD ihre Interpretation des tödlich unterhaltsamen Films Unendlicher Spaß, des abrigadistischen Regisseurs J.O. Incandenza laufe darauf hinaus, dass Madame Psychosis eine Art mütterliche Allegorie der archetypischen Gestalt des Todes darstelle. Nackt dasitze, in ihrer Körperlichkeit herrlich, hinreißend, hochschwanger. Das verunstaltete und entstellte Gesicht entweder verschleiert, durch wellenförmige, computergenerierte Farbquadrate grob gepixelt oder von dem augenscheinlich sonderbaren und neuartigen Objektiv der Kamera so anamorphiert, dass kein Gesicht mehr zu erkennen war. Sitze nackt da und erkläre dem von der Kamera Repräsentierten in ganz einfacher und kindgerechter Sprache, der Tod sei immer weiblich und das Weibliche sei immer mütterlich. Das heißt, die Frau, die einen umbringe, sei im nächsten Leben immer die Mutter. Molly Notkin sagte, sie habe das auch nicht sonderlich vernünftig gefunden, als sie es gehört habe. Es sei angeblich aber die Quintessenz jener Todeskosmologie, die Madame Psychosis dem Betrachter in monologisierender Lallation und vermittels Spezialobjektiv habe nahebringen sollen. Vielleicht habe sie während des Monologs ein Messer in der Hand gehalten. Der große technische Haken des Films. Alle Filme des Auteurs hätten irgendeinen technischen Haken gehabt, habe mit einem ungewöhnlichen Einzelobjektiv am Anschluss der Bolex H32 zu tun gehabt.
Anmerkung 327. Die Bolex-Modelle H64, 32 und 16 haben Anschlüsse, die bis zu 3 C-Mount-Objektive erlauben, was den Modellen ein vieläugiges, fazial außerirdisches Aussehen gibt.
Und es sei zweifellos ein Spezialeffekt gewesen, der Madame Psychosis schwanger habe aussehen lassen. Denn die echte Madame Psychosis sei nie sichtlich schwanger gewesen. Molly Notkin habe sie nackt gesehen.
Anmerkung 328, Klammer auf, wenn auch nie entschleiert, Klammer zu.
Und wenn man eine Frau nackt sähe, könne man immer sagen, ob sie je über das erste Semester hinaus schwanger gewesen sei.
Anmerkung 329, Klammer auf, was genau genommen blühender Blödsinn ist, von den BOD-Ermittlern, die ganz kein Köpfchen haben, was die Wahl ihrer heuristischen Schlachtfelder angeht, aber unwidersprochen bleibt. Klammer zu.
Molly Notkin erzählt ihnen, Madame Psychoses Mutter habe sich am Thanksgiving-Abend im Jahr des Tax-Hämorrhoiden-Salbentuchs auf echt scheußliche Weise mit einem normalen Küchenmüll-Häcksler umgebracht. Rund 4 Monate, bevor sich auch der Auteur des Films umgebracht habe. Ebenfalls mit einem Küchengerät und ebenfalls scheußlichst. Aber, sagt sie, die Lincoln-Kennedy-mäßigen Verbindungen zwischen den beiden Suiziden müssten die Vernehmungsbeamten schon selber aufstöbern. Denn soweit sie, Molly,
Notkin wisse, hätten die jeweiligen Eltern gar nichts von der Existenz der anderen gewusst. Dass die digitale Bolex H32-Kamera, ein Rube Goldbergsches Amalgam diverser Verbesserungen und digitaler Adaptionen der eh schon modifikationslastigen klassischen Bolex H16 Rex 5, übrigens ein kanadisches Produkt, dem der Auteur während seiner gesamten Karriere den Vorzug gegeben habe, weil ihr Anschluss bis zu 3 C-Mount-Objektive und Adapter erlaubt habe, der tödlichen Patrone unendlicher Spaß 5 oder 6, mit einem äußerst seltsamen und extrusiven Objektiv versehen worden sei und beim Film entweder auf dem Boden oder auf einer Pritsche oder einem Bett gelegen habe und dass sich Madame Psychosis als die Todesmutter darüber gebeugt habe, kreisend und nackt, und der Kamera als Sühneck doch des Publikums von oben herab in beiderlei Wortsinn, was von der kritischen Warte aus eine synästhetische Doppeldeutigkeit in den Film eingeführt habe, die sowohl die akustische als auch die optische Perspektive der subjektiven Kamera umfasst habe. Erklärt habe, dass Mütter deswegen so obsessiv seien, so verzehrend und getrieben und dabei voller narzisstischer Liebe zu einem, ihrem Kind. Mütter versuchten verzweifelt, einen Mord wieder gut zu machen, an den sich niemand richtig erinnern könne. Molly Notkin erzählt ihnen, sie könne weit hilfreicher sein und entgegenkommender mit Einzelheiten aufwarten, wenn sie bloß diese Lampe ausschalten könnten, was eine heroische Lüge ist und von R. Teen Jr. als solche abgetan wird. Und so leuchtet die Lampe weiterhin Molly Notkins enthaartes und unglückliches Gesicht aus. Dass Madame Psychosis und der Auteur des Films sexuell nicht verstrickt gewesen seien, aus Gründen jenseits der Tatsache, dass es nach Meinung des Auteurs weltweit nur eine finite Anzahl verfügbarer Erektionen gebe, was ihn immer entweder impotent oder schuldbeladen gemacht habe. Dass Madame Psychosis in Wahrheit nur den Sohn des Auteurs geliebt habe und mit ihm sexuell verstrickt gewesen sein, obwohl er, den Molly Notkin indes nie persönlich kennengelernt und über den Madame Psychosis wohlweislich nie ein schlechtes Wort geäußert habe, eindeutig der übelste kleine Schleimscheißer gewesen war, der sich im gesamten weißen Männerkanon von Fleischeslust, moralischer Feigheit, emotionalen Winkelzügen und Schleim nur habe auftreiben lassen.
Dass Madame Psychosis weder beim Suizid noch bei der Beerdigung des Auteurs zugegen gewesen sei. Dass sie die Beerdigung verpasst habe, weil ihr Pass abgelaufen gewesen sei. Dass Madame Psychosis auch bei des verstorbenen Auteurs Testamentseröffnung nicht zugegen gewesen sei, obwohl sie unter den Begünstigten gewesen sei. Sich Madame Psychosis nie über das Schicksal oder den späteren Verbleib der nicht freigegebenen Patrone mit dem Titel Unendlicher Spaß 5 oder Unendlicher Spaß 6 geäußert und den Film nur aus der Perspektive der Erfahrung des eigenen Nacktauftritts darin geschildert habe. Ihr ihn also nie gesehen habe, aber stark bezweifeln wolle, dass er unterhaltsam, gar tödlich unterhaltsam sei. Und zu der Ansicht neige, er habe wenig mehr als die kaum verhüllten Schreie eines Mannes dokumentiert, der am absoluten Endpunkt seiner existenziellen Kräfte angelangt gewesen sei. Anscheinend hatte der Auteur seiner Mutter in seiner Kindheit extrem nahe gestanden. Was dem Auteur zweifellos auch bewusst gewesen sei. Er sei zwar nicht gerade der stabilste Nachen auf den Wogen der Psyche gewesen, aber in vielerlei Hinsicht doch ein scharfsichtiger Filmkritiker und Analytiker, der den wahren filmischen Jakob durchaus habe unterscheiden können von als Film verhüllten jämmerlichen Schreien, egal wie sehr die Nadel seines Kompasses am Ende seiner Kräfte auch über die Windrose gezuckt sei. Und aller Wahrscheinlichkeit nach habe er die Mutterpause des misslungenen Kunstwerks zerstört, genauso wie er dem Vernehmen nach auch die ersten 4 oder 5 misslungenen Anläufe desselben Projekts zerstört hatte, in denen allerdings Schauspielerinnen mit weit weniger Nimbus und Aura agiert hätten. Dass die Beisetzung des Auteurs angeblich in l'Île-Provence von Nouveau-Québec stattgefunden habe, der Geburtsprovinz der Witwe des Auteurs, und zwar als Erdbestattung, nicht als Kremierung. Dass es ihr natürlich mitnichtestens zustehe, dem US-Büro für unspezifizierte Dienste Vorschriften zu machen, aber warum sie nicht einfach J.O.I.'s Witwe aufsuchten und direkt vor Ort Existenz und Verbleib der angeblichen Patrone verifizierten. Dass sie, Molly Notkin, es für ziemlich unwahrscheinlich halte, dass die Witwe des Auteurs Verbindungen zu anti-amerikanischen Gruppierungen, Zellen oder Bewegungen habe, egal was die Dossiers über ihre leichtfertige Jugend vermuten ließen, denn nach allem, was
sie, Molly Notkin, wisse, habe die Frau keine höheren Ziele verfolgt als die ihrer individuellen Neurosen. So süß und besorgt um Madame Psychose sie sich bei dieser auch angewanzt habe. Dass Madame Psychosis ihr, Molly Notkin, gestanden habe, sie habe die Witwe buchstäblich für den personifizierten Tod gehalten. Ihr Dauerlächeln sei das im Todeskrampf verzerrte Lächeln einer thanatoptischen Gestalt gewesen. Und sie, Madame Psychosis, habe es immer bizarr gefunden, dass der Auteur die verschiedenen weiblichen Allegorien des Todes immer mit ihr, Madame Psychosis, besetzt habe, wo er das Original doch ständig vor der Nase gehabt habe. Die Witwe in Spe nämlich, die obendrein eminent fotogen und noch in den späten 40ern eine Schönheit gewesen sei, die in jedem Restaurant augenblicklich für Totenstille gesorgt habe. Dass der Auteur den Konsum von Spirituosen eingestellt habe, weil das Madame Psychosis Bedingung gewesen sei. Ehe sie sich bereit erklärt habe, in dem Werk aufzutreten, das, wie sie gewusst habe, ihre letzte Patrone sein würde. Ohne, dass sie gewusst habe, dass es auch J.O.E.'s letzte werden würde. Und dass der Auteur seine Seite der Abmachung anscheinend unglaublicherweise eingehalten habe.
Anmerkung 330, Klammer auf, bedenkt man die Erfolgsbilanz des Mannes beim Konsum, Klammer zu.
Vielleicht sei er so tief bewegt gewesen von MPs Einwilligung, noch einmal vor die Kamera zu treten. Selbst nach ihrem schrecklichen Unfall und der Entstellung sowie der verabscheuungswürdigen Aufkündigung der Beziehung durch den kleinen Schleimscheißer von Sohn, der als Begründung die sexuelle Verstrickung von Madame Psychosis mit ihrem... An dieser Stelle sagte Molly Notkin, dass sie natürlich seinem habe sagen wollen, Vater dem Auteur vorschob. Und dass der Auteur anscheinend die ganzen nächsten 3,5 Monate alkoholfrei geblieben sei. Von Weihnachten im Jahr des Taxhämorrhoidensalbentuchs bis zum 1. April im Jahr der DAF-Probepackung, dem Datum seines Suizids. Thank you. dass das vollkommen geheime und verborgene Drogenmissbrauchsproblem, das Madame Psychose schließlich in ein elitäres, privates Sanatorium zur Suchtbehandlung gebracht habe, das so elitär sei, dass nicht einmal MPs engste Freundinnen seine Lage kennten, außer dass es weit, weit weg liege, dass das Missbrauchsproblem einzig und allein die Folge der schrecklichen Schuldgefühle sei, die Madame Psychosis im Anschluss an den Suizid des Auteurs überfallen hätten und eindeutig den unbewussten Zwang ausgelöst,
hätten, sich mit demselben Drogenmissbrauch zu bestrafen, den zu beenden sie den Auteur genötigt hatte, wobei sie lediglich den Wild Turkey, der, wie sie Molly Notkin bestätigen könne, einen wahrlich harzigen Geschmack habe, durch Narkotika ersetzt habe. Nein, die Schuldgefühle von Madame Psychosis wegen des Seppukiri des Auteurs hätten nichts mit dem vorgeblich tödlichen, unendlichen Spaß Römisch 5 oder Römisch 6 zu tun, der, soweit Madame Psychosis das während der Dreharbeiten habe erkennen können, kaum mehr als ein Eintopf depressiver Spitzfindigkeiten gewesen sei, die von protziger Kameraartistik und perspektivischer Neuartigkeit zusammengehalten worden seien. Und nein, die verzehrenden Gewissensbisse hätten eher der Tatsache gegolten, dass der Auteur den Spirituosenkonsum ausgesetzt habe, obwohl dieser, wie sich herausstellte oder MP im irrigen Rückblick gemeint habe, das Einzige gewesen sei, was dem Mann existenziell noch Halt gegeben habe, der Konsum, so dass er ohne diesen nicht mehr imstande gewesen sei, dem psychischen Druck zu widerstehen, der ihn darum über jene Klippe gestoßen habe, die, wie Madame Psychosis gesagt habe, der Auteur und sie gelegentlich als, Zitat, Selbstauslöschung bezeichnet hätten. Dass sie, Molly Notkin, es keineswegs für unwahrscheinlich halte, dass die spezielle, in limitierter Auflage hergestellte Geschenkflasche Wild Turkey Blended Whiskey in Truthahnform mit dem cerisefarbenen Samtschmuckband um den Hals und der unter den Kehllappen zusammengebundenen Schleife auf der Küchentheke neben dem Mikrowellengerät, vor dem die Leiche des Auteurs in scheußlicher Schräglage gefunden worden sei, von der Witwe in spe dorthin gestellt worden sei, die es durchaus erzürnt haben könne, dass der Auteur nie bereit gewesen sei, Zitat, für sie die Spirituosen aufzugeben, anscheinend aber bereit gewesen sei, sie, Zitat, für Madame Psychosis und ihren Nacktauftritt in seinem letzten Werk aufzugeben. Dass die allen Berichten zufolge außergewöhnlich attraktive Madame Psychosis an demselben Thanksgiving-Tag, an dem sich ihre Mutter mit Hilfe eines Küchengerätes umgebracht habe, ein irreparables Gesichtstrauma erlitten habe, dass sie absolut rüde verunstaltet und entstellt habe, und dass ihre Mitgliedschaft in der 13-Schritte-Selbsthilfegruppe der Liga der absolut rüde Verunstalteten und Entstellten keine Metapher oder List sei. Dass der unerträgliche Stress, der in der Selbstauslöschung des
Auteurs kulminiert habe, wahrscheinlich weit weniger mit Filmen oder digitaler Kunst zu tun gehabt habe. Den antikonfluentiellen Ansatz des Auteurs habe sie, Molly Notkin, schon immer sehr distanziert und verkopft technisch gefunden. Ganz zu schweigen von der, postmarxistisch betrachtet, Naivität der selbstbeweihräuchernden Kombination aus anamorphen Fragmenten und einer antipikaresken
Anmerkung 331. Pikaresk bezieht sich hier ziemlich eindeutig auf die komisch-surrealistische Tradition von Avantgardisten aus der Bay Area wie Peterson und Broughton, der Mutter- und Todstoff in Petersons Potted Psalm sowie der Kranialkerker und der losgelöste Augapfel in Der Käfig bilden in vielen der eher parodistischen Slapstick-Produktionen seiner selbst offenkundige Prüfsteine.
Narrativen Stasis. Auch nicht damit, angeblich ein engelhaftes Monster der Zuschauerbefriedigung hervorgebracht zu haben. Jeder Mensch mit einem intakten Nervensystem, der einiges von diesem Oeuvre gesehen habe, könne erkennen, dass Spaß oder Unterhaltung auf der Prioritätenliste des verstorbenen Regisseurs ziemlich weit unten gestanden hätten. Sondern wahrscheinlich viel eher mit der Tatsache, dass seine Witwe in spe sich sexuell mit allem verstrickt habe, was ein Y-Chromosom aufgewiesen habe und dieser Praxis anscheinend schon viele Jahre gefrönt habe, eventuell sogar mit dem Sohn des Auteurs, Madames hasenfüßigem Liebhaber als Kind, denn ganz offensichtlich bringe der kleine Schleimscheißer genug malkatektische Probleme mit der Mutter mit, um in Wien eine ganze Weile lang für Gesprächsstoff zu sorgen. Das ist für die lediglich der Dissertation noch entbehrende Dr. Notkin ergo, ziehe man den Aspekt der prometheischen Schuldgefühle ob des Suizids des Auteurs ernsthaft in Zweifel, kaum noch eine Frage sein könne, dass der gesamte vollkommene Unterhaltung als Liebestod-Mythos, der die vorgeblich tödliche Patrone umwittere, lediglich eine klassische Illustration der antinomisch-schizoiden Funktion jenes Mechanismus des postindustriellen Kapitalismus sei, dessen Logik die Ware als Sterblichkeitsangst verdrängende Flucht präsentiere, die ihrerseits psychologisch fatal sei, wie Monsieur Gilles Deleuze in »Inzest und die Vitalität des Todes in der kapitalistischen Unterhaltung« in leicht verständlichem Detailreichtum nachgewiesen habe. Ein posthum erschienenes Buch, das sie den irgendwo hinter der grellweiß lodernden Lampe stehenden Gestalten, von denen eine so irritierend auf dem konischen Metalllampenschirm herumtippe, gern ausleihen könne, wenn sie versprächen, es zurückzugeben und nicht darin herumzukritzeln. Das, in Reaktion auf das respektvolle, aber unmissverständliche Ansinnen, die Antworten auf eine Art Tatsachenbasis fußen zu lassen, und ihnen allen die kopflastigen Abstraktionen zu ersparen.
Madame Psychosis Einstellungstrauma in seiner Kombination von Zufall und bösartiger Absicht direkt aus einem der scheußlicheren und unlösbareren proto-inzestuösen Katastrophenfilme des Auteurs, wie beispielsweise Die Nacht trägt ein Sombrero, bei Anruf Wollust oder Der unglückliche Fall von mir habe stammen können. Dass Madame Psychosis, ein Einzelkind, ihrem Vater extrem und herzerwärmend nahe gestanden habe, einem Säurenchemiker bei einem Reagenzstoffbetrieb in Kentucky, der anscheinend ebenfalls eine extrem enge, auf dem gemeinsamen Ansehen von Filmen ruhende Einzelkindbeziehung zu seiner Mutter gehabt habe, diese Nähe mit Madame Psychosis wiederholt zu haben schien. In Kentucky nahezu täglich mit ihr ins Kino gegangen und im Hochsommer mit ihr zu den verschiedensten Junioren-Tambour-Stab-Wirbelwettbewerben gefahren sei, während seine Frau, Madame Psychosis Mutter, eine tief religiöse, aber angeschlagene, nervenschwache und an Agoraphobie leidende Frau zu Hause auf der Familienfarm geblieben sei, eingekocht, die Farm verwaltet habe und so weiter. Anscheinend seien die Dinge dann aber erst seltsam und später unheimlich geworden, als Madame Psychosis in die Pubertät gekommen sei. Insbesondere der Säurenchemiker sei unheimlich geworden und habe sich verhalten, als werde Madame Psychosis jünger und nicht älter. Immer öfter habe er sie ins örtliche Cineplex in Kinderfilme ausgeführt, sich geweigert, Tatbestände wie Menstruation oder Brüste zur Kenntnis zu nehmen, Verabredungen nach Kräften hintertrieben und so weiter. Anscheinend seien die Dinge von der Tatsache verkompliziert worden, dass Madame Psychosis aus der Pubertät als eine geradezu abnorm schöne junge Frau hervorgegangen sei und dass in einem Teil der Vereinigten Staaten, in dem schlechte Ernährung sowie Gleichgültigkeit gegenüber Zahnpflege und Hygiene körperliche Schönheit zu einer äußerst seltenen und verstörenden Erscheinung gemacht hätten, an der Madame Psychosis zahnlose und hydrantförmige Mutter keinerlei Anteil gehabt habe, die kein Wort gesagt habe, als Madame Psychosis Vater alles von Büstenhaltern bis zu Pappabstrichen untersagt, die wohlgestaltete Madame Psychosis in zunehmend pueriler Babysprache angesprochen, sie weiterhin mit Kindheitskosenamen wie Pookie oder Patty gerufen und ihr auszureden versucht habe, ein Stipendium der Boston University anzunehmen, deren Studiengang Film- und Patronenwissenschaft, wie er behauptet habe, voller böser Zitat-Pu
Temputmach Fuifuis, Zitat Ende, gewesen sei, was immer dieser pejorative Familiolekt auch habe bezeichnen sollen. Dass Madame Psychosis, um auf den Punkt zu kommen, auf den zu kommen, die Vernehmungsspezialisten mit in die Hüften gestemmten Händen und im Austausch der Glühbirne durch ein Fabrikat mit deutlich höherer Wattleistung ostentativ einforderten. Wie das ja oft so komme, erst an die Universität habe gehen und sukzessive etwas psychische Distanz und Substanz für emotionale Vergleiche gewinnen müssen, ehe sie habe erkennen können, wie unheimlich die Regression ihres Reagenzdaddys gewesen sei. Und dass sie erst, nachdem das Autogramm eines gewissen Oberliga-Sportstars auf einem schlaffen Football argwöhnische und sarkastische statt dankbare E-Mails von zu Hause in Kentucky ausgelöst habe, zu argwöhnen begonnen habe, dass ihr mangelndes Sozialleben im Verlauf der Pubertät ebenso viel mit dem aufdringlichen Abraten ihres Vaters zu tun gehabt haben könne, wie mit dem aktionisierenden Charme ihrer einsetzenden Geschlechtsreife. Dass, nach einer kurzen Pause, um aktionisiere zu buchstabieren, die generationenübergreifende Kacke dann so richtig ans Dampfen gekommen sei, als Madame Psychosis den kleinen Schleimscheißer von Sohn des Auteurs anlässlich Thanksgiving im Jahr des Taxhämorrhoidensalbentuchs das dritte Mal zum Festessen nach Kentucky mitgebracht und das infantilisierende Gebaren ihres Daddys ihr gegenüber sowie die zwanghafte Konservenfabrikation und das Kochen ihrer wortlosen Mutter mit angesehen habe. Ganz zu schweigen von den furchtbaren Spannungen, die sich aufgebaut hätten, als Madame Psychosis versucht habe, ein paar Stofftiere aus ihrem Zimmer zu entfernen, um Platz für den Sohn des Auteurs zu schaffen. Mit einem Wort, dass die Erfahrung ihres Elternhauses und Daddys durch den vergleichenden Filter der Verstrickung mit dem Sohn des Auteurs bei Madame Psychosis jene Krise herbeigeführt habe, die das Aussprechen des Unaussprechlichen beschleunigt habe. Und als der Säurenchemie-Daddy bei jenem Thanksgiving-Mal am Mittag des 24. November im Jahr des Taxhämorrhoidensalbentuchs begonnen habe, den Truthahn auf dem Teller von Madame Psychosis nicht nur klein zu schneiden, sondern mit den Zinken seiner Gabel auch zu zerquetschen. Alles unter den vergleichend hochgezogenen Brauen des Sohns des Auteurs, habe Madame Psychosis ihn endlich die bislang unausgesprochene Frage gestellt, warum ihr Leibhaftiger,
der die zu glauben scheine, sie brauche Hilfe beim Kauen, jetzt, wo sie die Volljährigkeit erreicht habe, mit einem Mann zusammenlebe, sich vom Tambour-Stabschwingen der Kindheit entfernt habe und sich an die Ausgestaltung einer Karriere hinter der, ja vielleicht sogar auf beiden Seiten der Filmkamera mache. Molly Notkins Einschätzung des nachfolgenden Ausbruchs der Emotionen aus zweiter Hand ist nicht sehr detailliert, aber sie hat das Gefühl, sie dürfe mit Gewissheit konstatieren, dass es sich höchstwahrscheinlich um eines jener Systeme gehandelt habe, in denen sich über geraume Zeit ein enormer, stummer Druck aufstaue, bei dessen Abfuhr es dann fast immer zu einer ausgewachsenen Eruption komme. Der enorme Stress des Säurenchemie-Daddys habe sich augenscheinlich direkt bei Tisch entladen. Mit dem weißen Fleisch seiner erwachsenen Tochter zwischen den Gabelzinken sei es zu dem Geständnis gekommen, dass er insgeheim und stumm seit langer, langer Zeit in Madame Psychosis verliebt gewesen sei. Dass diese Liebe wahr, rein, unausgesprochen, anbetend, zeitlos und unmöglich gewesen sei. Dass er sie nie berührt, das auch nicht gewollt habe, ebenso wenig sie begaffen, weniger aus Angst, jenem Typ Südstaatenvater zu entsprechen, der Grabsche und Gaffe, als wegen der Reinheit der verlorenen Liebe zu dem kleinen Mädchen, das er täglich mit dem Stolz eines Galans ins Kino begleitet habe. dass Repression und Versteckbarkeit seiner reinen Liebe gar nicht so schwer gewesen seien, solange Madame Psychosis kindlich und geschlechtlos gewesen sei. Dass der Druck mit Einsetzen von Pubertät und Geschlechtsreife jedoch so immens geworden sei, dass er ihn nur habe kompensieren können, indem er das Kind im Geiste auf das Alter von Inkontinenz und püriertem Fleisch zurückentwickelt habe. Dass sein Bewusstsein, wie unheimlich sein Verleugnen ihrer Reife gewirkt haben müsse, auch wenn weder die Tochter noch die Mutter, die eben jetzt wortlos eine kandierte Süßkartoffel kaue, Verleugnung und Unheimlichkeit je kommentiert und nur seine geliebten Vorstehhunde gewinselt und an der Tür gekratzt hätten, wenn die Verleugnung besonders unheimlich geworden sei. Tiere reagierten nach Molly Nutkins Erfahrung auf emotionale Anomalien ja weit sensibler als Menschen. Den Druck seines limbischen Systems auf ein nahezu unerträgliches Fußkilo-Niveau angehoben und er seit nun nahezu einem Jahrzehnt um das Liebeleben gebangt habe, aber dass er nun auch noch leibhaftig mit ansehen müsse, wie Pookie,
Knuddelbär und andere aus ihrem Zimmer mit der Ballerina-Tapete entfernt würden, um Platz für einen nicht mit ihnen verwandten reifen Mann zu schaffen, dessen körperliche Vitalität Daddy durch das Guckloch, das nicht in die Badezimmerwand knapp über dem Spiegel, über dem Waschbecken, dessen Rohre die Wand am Kopfende von Madame Psychosis Betzirren und dröhnen ließen, zu bohren er vergeblich jedes Gramm der ihm eigenen zitternden Willenskraft aufgeboten habe und durch das er spätabends, Mutter gegenüber leichten Durchfall nach all den Feiertagsgenüssen vorschützend, gekrümmt über dem Waschbecken jeden Abend, seit Madame Psychosis und der Sohn des Auteurs eingetroffen seien, um im entschmusitierten Kindheitsbett zu übernachten, geradezu gefoltert von der Reinheit seiner unmöglichen Liebe zu der... Dass an diesem Punkt die Gabel und dann auch der Teller von Madame Psychosis Mutter klirrend zu Boden gefallen seien und dass die Geräusche der unter dem Tisch um den Teller streitenden Vorstehhunde übertönend das Verleugnungssystem der Mutter Dampf abgelassen habe, sie ausgeflippt sei und öffentlich bei Tisch erklärt habe, der Daddy und sie hätten einander seit der ersten Menstruation von Madame Psychosis kein einziges Mal mehr im biblischen Sinne erkannt und sie hätte gewusst, dass etwas unglaublich Unheimliches vor sich gehe, hätte dies aber geleugnet, ihren Argwohn ausgelagert und unter großem Druck unter der Glasglocke ihres eigenen Verleugnens verstaut, denn, wie sie zugebe, zugegeben sei aber wahrscheinlich weniger zutreffend gewesen als kreinen oder kreischen oder brabbeln, habe ihr eigener Vater, ein von Lager zu Lager ziehender Wanderprediger, ihre Schwester und sie die ganze Kindheit hindurch missbraucht, sie begafft und begrapscht und Schlimmeres. Und deswegen habe sie ja auch mit 16 geheiratet, um da wegzukommen. Und jetzt sei ihr klar geworden, dass sie ganz genau dasselbe Monster geheiratet habe. Die Sorte, die die eigene gottgegebene Gattin verschmähe und die Tochter begehre. Dass sie gesagt habe, vielleicht sei sie, die Mutter, ja das eigentliche Monster. Aber wenn, dann habe sie es satt, das zu verbergen und vor Gott und den Menschen falsch zu erscheinen. Dass sie daraufhin von ihrem Platz fortgeschwankt sei, drei Vorstehhunde überwunden habe und ins Säurelabor des Daddys unten im Keller hinabgestürzt sei, um sich mit Säure zu entstellen.
Dass der Daddy auf Holzregalen unten im Keller eine Weltklasse-Sammlung verschiedenster Säuren in Pyrex-Kolben aufbewahrt habe. Dass der Daddy, der Schleimscheißer von Sohn und schließlich eine stockträge Madame Psychosis, alle miteinander die Treppe hinab, der Mutter nachgelaufen seien und den Keller erreicht hätten, als sie gerade den Pfropfen aus einem Pyrex-Kolben mit einem riesigen, halb weggefressenen Schädel an der Seite gezogen habe, der zusammen mit dem in der Flüssigkeit schwimmenden, flammend roten Lackmus-Papierstreifen einen unglaublich niedrigen pH-Wert und ergo eine extrem ätzende Säure gekennzeichnet habe. Dass Madame Psychosis in Wahrheit Lucille Duquette heiße und ihr Daddy namens entweder Earl oder El Duquette aus dem äußersten Südosten von Kentucky stamme, ganz unten in der Nähe von Tennessee und Virginia.
dass es trotz der vollmundigen Selbstbeschuldigungen des kleinen Schleimscheißers, die Entstellung zugelassen zu haben und trotz der Behauptung, die durcheinanderwirbelnden Systeme von Schuld, Entsetzen und verleumdungsgespeiste Vergebung machen eine engagierte Beziehung zu Madame Psychosis zunehmend unhaltbar, wohl keines Experten für Charakterstörungen und menschliche Schwächen bedürfe, um sich auszurechnen, warum der Typ Madame Psychosis binnen Monaten nach der traumatisierenden Entstellung abgesickt habe, oder? Dass die Mutter auf dem Scheitelpunkt der Hysterie, wo Autoaggression so leicht in Fremdaggression umkippen kann, den Säurekolben auf den Daddy geschleudert habe, der sich reflexartig geduckt habe. Dass sich der Schleimscheißer, ein gewisser Orin, ein ehemaliger Tennis-Champion mit erstklassigen Oberkörperreflexen, hinter ihm ebenfalls instinktiv geduckt habe, sodass Madame Psychosis, benommen und bradykinetisch von der jähen Dampfabfuhr, so vieler familiärer Hochdruckverdrängungssysteme, die volle Ladung ins Gesicht bekommen habe, was zu der traumatischen Entstellung geführt habe. Und dass es ihnen allen anzulasten sei, nicht auf die ihre Verwahrung gedrängt zu haben, sodass die Mutter aus dem Gewahrsam in Südost-Kentucky entlassen worden und in die eigene Küche heimgekehrt sei, wo sie augenscheinlich lebensüberdrüssig Suizid begangen habe, indem sie die oberen Extremitäten in den Müllhäcksler
gesteckt habe. Erst den einen Arm und dann, eigentlich wundersamerweise, wenn man es recht bedenke, auch den anderen Arm.